Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Hallo ihr Lieben, wie versprochen, diesmal keine lange Pause. Hallo lieber Dirk.
Lieber Wolfram, hallo, freue mich.
Schön, dass du Wort gehalten hast und dass wir jetzt, bevor deine lange Zeit auf Mallorca wiederkommt, nochmal Zeit gefunden hast, hier in Köln kurz ans Mikrofon zu kommen. In einem ja schon leicht sommerlichen Gefühl treffen wir uns heute hier, werden sprechen heute über ein Buzzword, nämlich KI. Was bedeutet KI für die Hotellerie? Wir werden einen tollen Zwischenstopp machen in der Stadt des deutschen Meisters. In München werden wir gleich mit Elisa Kiem ein bisschen über die Magie von München, aber auch ihr neues Hotel in Biberach sprechen. Wir sprechen über das Thema Herzschlagprogramm und wir gehen auch auf die Insel Rügel. Wir haben noch so viel vor in diesem Genuss-Podcast. Wir wollen es auch nicht zu lange machen, denn ich hoffe, ihr habt alle schon sommerliche Gefühle und vielleicht die Füße irgendwo im Wasser, aber das ist genau die richtige Situation, um Alles Easy, den Genuss-Podcast, zu hören. In einem dankbaren Herzen herrscht ewiger Sommer. Mit diesem bedeutungsschwangeren Satz wollen wir mal beginnen, denn Lachen ist ein Sonnenstrahl der Seele, wie Thomas Mann sagte. Und das ist das Lachen, was ich im Gesicht von Dirk Iserlohe sehe. Der Sommer fühlt sich bis jetzt ganz gut an bei dir?
Ich denke ja. Also die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Wir haben doch ganz gute Belegungen in den einzelnen Häusern. Freue mich darüber, auch wenn der Preisdruck nach wie vor in Deutschland, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, sehr, sehr extrem ist. Aber wir stellen uns ja jeder Problematik und alle draußen, Dank an alle Direktoren und Regionaldirektoren, kämpfen wirklich für die Fahne wie kein Zweiter.
Der Sommer macht den Menschen zum Träumer. Wovon träumst du? Was sollte in den nächsten Monaten und Jahren bei Dorin passieren?
Ja, dass wir guten Zuwachs bekommen, weil Wachstum ist die einzige Chance. Du weißt ja, dass ich sage, das Leben besteht eigentlich nur aus zwei Aggregatzuständen. Entweder geht es zur Neige oder man wächst. Und ich habe mich für das Zweite entschlossen, dass man wächst. Konsolidierung kann es eigentlich so in der Form nicht geben. Oder hast du schon mal eine Pflanze gesehen, die konsolidiert? Also entweder entwickle ich mich zurück oder ich wachse. Und wir haben uns für ein kontrolliertes Wachstum entschieden. Und ich hoffe, dass wir ein paar Chancen bestehen, die Familie erweitern können und wir aber nach wie vor unserer Philosophie folgen, in Deutschland, Österreich, Schweiz uns zu entwickeln. Und da sind doch einige Chancen möglich. Vielleicht kann ich in der nächsten Folge schon über einige größere Anzahl von Hotels berichten, die zu unserer Familie hinzugestoßen sind.
Das ist ein schönes Bild, diese Metapher von der Pflanze. Vielleicht auch eine Metapher, die man in Berlin mal so aufnehmen sollte. Die wollen ja auch Wachstum unbedingt. Wissen sie natürlich auch, dass sie das brauchen. Aber eine Pflanze, die sich konsolidiert, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Eine wunderbare Metapher. Dennoch, viele sagen ja, Wachstum alleine ist es nicht. Aber wir werden dieses Wachstumsthema nur wirklich in den Griff bekommen, wenn wir die KI weiter nutzen, die künstliche Intelligenz. Wo könnt ihr wirklich... Und ich weiß, dass du ja ein Technik-Freak bist und extrem offen bist für alles, was es an neuen Dingen gibt. Du bist immer ein First Mover gewesen, wenn es auch um technische Innovationen geht. Wo können wir jetzt schon sehen mit ein paar Jahren Erfahrung, denn das ist ja jetzt auch nicht mehr so neu, das Thema KI, wo bringt es wirklich was? Wo hast du als ein Mann, der da tief drin steckt, schon festgestellt, da bringt uns KI wirklich was?
Ja, also als allererstes, man darf solche Züge nicht verpassen. Ja, das ist, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich war Auszubildender bei der Nassauischen Sparkasse und da kam das erste Faxgerät. Ja, nur mal so. Und wir haben dann zwei Jahre später festgestellt, dass
wann
wir
wann war
alles,
das denn?
Das war 1988.
Da kam jetzt das erste Faxgerät?
Da kam zur Nassauischen Sparkasse das erste
also
Faxgerät.
Also zu dieser Situation.
Aber das war trotzdem gerade erst mit Thermopapier in der Entwicklung. Und wir haben dann zwei Jahre später festgestellt, dass man doch jedes Fax kopieren muss, weil es ansonsten nicht mehr da ist. Denn dieses Thermopapier hatte den Nachteil, dass ausgesetzt zum Licht es verschwindet. Das heißt, es wird zu einem Zauberpapier, weil anschließend ist nichts mehr drauf. Also kam die Devise in die Abteilungen, jedes Fax bitte kopieren, ansonsten ist das Dokument weg. Zu der Zeit war es auch noch so, dass Fax also keine Rechtsgültigkeit hatte. Heute hat ja Fax Rechtsgültigkeit, wenn man das verwendet. Man arbeitet daran, dass die E-Mail auch die Rechtsgültigkeit besitzt.
Nee, du signierst doch Arbeitsverträge digital. All das gibt es doch.
Ich meine, ja, natürlich, ja, natürlich.
Bei denen ist schon ein bisschen was passiert. Ne?
Eine ganze Menge passiert. Aber man sieht, man darf die Züge nicht verpassen und man muss tatsächlich mitgehen. Ich möchte noch einen kleinen Karlauer an der Stelle benennen. Ich hatte einen Kollegen bei der Nassauischen Sparkasse und der sagte, Herr Iserlohr, Sie haben doch da den 8086er Prozessor PC gekauft. Ja, das ist so einer der ganz ersten gewesen, das Parallelmodell von IBM. Ich wollte mir auch so einen kaufen. Was sind Ihre Erfahrungen? Dann habe ich dem das erklärt und so weiter. Halbes Jahr später kam der wieder zu mir und sagte, Herr Iserlohr, Sie haben sich doch jetzt den 286er gekauft. Wie sind Sie denn mit dem klar? Ich sage, ja, wie sind Sie denn mit dem alten? Ja, ich habe noch gar keinen gekauft. Ich habe aber gelesen, es soll jetzt der 386er kommen. Ah, sage ich, ja, lesen Sie ruhig weiter, Sie werden nie einen kriegen. Weil wenn Sie einen gekauft haben, gibt es schon wieder einen neuen, der schneller ist. Also wenn Sie die Situation nicht verpassen wollen, müssen Sie damit arbeiten. Und mit arbeiten müssen wir mit der KI auf jeden Fall, weil ansonsten werden wir überholt von der Geschwindigkeit, weil man in der Tat Prozesse, die heute sehr schwer zu besetzen sind, auch personell zu besetzen sind, nicht mehr effizient bearbeiten können, wenn wir KI nicht sinnvoll nutzen.
Aber wo nutzt du sie? Wo sagst du in der Hotellerie, bei uns in der Dorint-Welt, haben wir wirklich einen Schritt nach vorne mit KI gemacht?
Also einen Schritt nach vorne gemacht haben wir ganz ehrlicherweise noch sehr, sehr wenige. Und wenn das alle ehrlich sagen würden, ist das auch bei allen so. Die KI kann eingesetzt werden, zum Beispiel noch nicht vollständig in der Buchhaltung, weil wir haben wieder Datenschutzprobleme, wir haben das Thema der Genauigkeit und deswegen muss man sehr aufpassen, was kann man tun. Also im Moment wird KI bei uns eingesetzt für Excel-Analysen, es wird eingesetzt für die Auswertung von Verträgen, für die schnellere Erstellung und Korrektur von Verträgen. Das kann man mit der KI heute schon machen. Du musst aber immer noch ganz bewusst die Ergebnisse dir anschauen, sie durchlesen und kontrollieren. Weil solange KI noch halluziniert und nicht exakt auf den Fakten basieren kann, weil es immer noch dazulernt, natürlich in einer exponentiellen Geschwindigkeit, solange ist es noch nicht hundertprozentig, dass man es einfach ausdruckt, unterschreibt und erledigt. Was aber geht ist, und da arbeitet unsere Technik gerade daran, dass man tatsächlich mit einer menschlichen Stimme zum Beispiel den üblichen Telefonverkehr abwickeln kann. Also du rufst an, möchte gerne ein Zimmer buchen und man macht es nicht so wie früher hier mit der Comedy-Show, ich will eine Fahrkarte nach Rossau, das kennst du noch, sondern dass es hier tatsächlich einen intensiven Austausch schon gibt mit der KI und du stellst das als Mensch fast gar nicht mehr fest, dass das eine KI ist, die mit dir spricht und dich dann bis zum letzten Problem weiterbereitet und vielleicht dann nochmal an einen Kollegen weitervermittelt. Und ich habe zum Schluss gar nicht gemerkt, dass es eine KI war.
So, jetzt aber sind wir beim
Punkt. Das geht.
Jetzt sind wir beim Punkt. Du musst gerade als Gastgeber natürlich den Mensch, den Gast immer in den Mittelpunkt stellen. Das ist ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft und das ist das, was auch den besonderen Charme der Gastgeber bei Dorint auszeichnet. Wenn du jetzt, also wir sind ja hier, ich bin ja hier mit RTL, auch Teil von Bertelsmann und da gibt es den schönen Satz zum Thema AI, human first, human last. Das heißt also, du musst am Anfang einen menschlichen Prozess haben und am Ende auch nochmal einen. Dazwischen kann die KI ganz, ganz, ganz viel machen. Wie schwierig ist es gerade in einem Geschäft, das von Menschen zu Menschen gemacht wird, in der Hotellerie, in der Gastronomie KI einzubauen?
Mit Sicherheit sehr schwierig und deswegen würde ich es in unserem Unternehmen auch erstmal darauf begrenzen, dass wir im sogenannten Backoffice, also hinter der Rezeption, uns Bereiche suchen, die wir tatsächlich beschleunigen, effizienter und genauer gestalten können. Die haben noch nichts damit zu tun, den Gast zu bedienen. Und ich glaube, dass dieses dem Gast einen Service anzubieten, und da kommen wir schon zur Verschmelzung mit der Robotik, dass das bei mir sicherlich sehr spät beginnt, weil im 4- und 5-Sterne-Bereich, in dem wir uns überwiegend tummeln, sollte die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation noch im Vordergrund stehen. Und sage immer, auch auf Podiumsdiskussionen, ich werde wahrscheinlich der Letzte sein oder vielleicht muss es mein Nachfolger machen, dass ich an der Rezeption einen Roboter hinsetze und sage, ich spreche jetzt mit einem Avatar oder ich spreche mit einem Roboter und ich bringe immer das Beispiel, stell dir doch mal vor, du hast wirklich ein gesundheitliches Problem nachts, du rufst an der Rezeption an und die Stimme sagt, noch 7 Minuten und 10 Sekunden, dann ist der Ambulanzwagen bei Ihnen. Mhm. Hast du es nicht lieber, dass dann vielleicht jemand da sitzt und sagt, wir schaffen das.
Ich komme mal hoch.
Ich komme mal hoch und wir schaffen das. Mhm. Ist das nicht besser?
Ja, das ist der Punkt. Das A und O.
Und das ist aber, der Punkt, möchte ich nicht verlieren.
Aber verlierst du das nicht schon, wenn du, du hast es jetzt gerade geschildert, einen Buchungsprozess hast, wo du auch so eine KI-Stimme hast. Ist es da nicht auch schöner, mit jemandem zu sprechen, den du übrigens auch verstehst? Meine, wie oft bin ich auch in Schleifen in einem Callcenter gefangen, wo es schwierig ist, auch die Menschen zu verstehen, weil das Callcenter irgendwo am anderen Ende der Welt ist und man die Menschen, die tun mir ja leid, auch auf den Kunden loslässt, auf den Gast loslässt und die können die Sprache überhaupt nicht.
Aber das weder könnte Deutsch eine Verbesserung noch sein. Du könntest ja die Sprache nehmen zum Beispiel von dir. Oder die Sprache nehmen von der Geschäftsführerin Stephanie Brandes. Die könnte ja, ihre Sprache ein, geben.
Du meinst jetzt die Stimme, ja?
Die Stimme. Und ja. die Stimme würde dann benutzt, um dann den Kunden, den Gast zu einem Spezialisten zu leiten oder die Standardbuchung zu nehmen. Und ich glaube, dieser Prozess, den darf man ruhig einführen, weil wenn ich ein Zimmer buche, ich habe oft keine Zeit und gerade der Geschäftsmann, der möchte relativ rasch zum Ergebnis kommen, er will buchen. Das siehst du auch im Internet. Ne? Nach 3 Klicken musst du gebucht haben können, ansonsten verlässt du die Seite.
Da bist du ja beim Punkt, das meiste kommt ja sowieso über Klick und gar nicht mehr über einen Anruf. Wer ruft denn überhaupt noch an, um ein Zimmer zu bestellen?
Okay, bei uns 60%.
Wirklich?
So, das heißt, wir haben über 60...
Telefonisch?
Telefonisch, per Fax, per E-Mail, Direktkontakt.
Okay.
So, und das sind insgesamt 60%. Warum? Weil wir natürlich sehr stark ein Business-Produkt auch bieten. Und eine Veranstaltung oder ein Meeting ist nicht clickable. Ja, das geht los. Ich kann natürlich sagen, ich möchte gerne 10 Flaschen Cola, ich möchte gerne Wasser und ein paar Teilchen. Aber wenn es dann schon losgeht und sagen, ich habe aber eine Pause und ich möchte das koordinieren mit einem Yogakurs und möchte daneben noch ein Abendessen haben und mein Gast, der kommt, der braucht aber ein Zimmer, das kann ich nicht alles klicken und vorhersehen, sondern das kann ich nur besprechen. Und dafür brauche ich wieder einen Mensch. Und dieser Mensch ist halt ein Spezialist im Bereich Bankett und der muss oft auch mit den Kunden durchs Haus gehen und die Örtlichkeiten zeigen und sagen, hier könnten wir das Buffet aufbauen und hier könnten wir ihren Gast da sprechen lassen. Und das ist nicht substituierbar durch ein Klickmodell. Dafür brauche ich Mensch zu Mensch.
Aber 60%, das finde ich erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht. Es ist mit einem gewissen Investitionsaufwand natürlich auch verbunden, die KI zu implementieren. Das Geld nimmst du in die Hand?
Das Geld nehmen wir in der Hand an der Stelle, wo wir zum Beispiel jetzt über Telefonberatung reden, wo wir über Sortieren mit Bots auf der Internetseite sprechen, wo wir vielleicht in Verwaltungstätigkeit Verträge analysieren lassen. Das nehmen wir in die Hand, das ist auch überschaubar. Aber zum Beispiel, wenn es in die Fusion von KI und Robotik geht, sind heute die Modelle noch fast unbezahlbar, wenn man dann in die Flächen hinaus denkt. Und da wird es noch eine einige Zeit dauern, bis man überschaubare, amortisationsfähige Modelle hat, die man einsetzen kann. Ich bleibe trotzdem Mensch zu Mensch. Da, wo der Gast auf uns trifft, da sollten es Menschen sein.
Und ich kenne dich. Das Schlimmste, was passieren kann, ist Entfremdung, Überwachung, soziale Spaltung, alles Dinge, die du nicht möchtest. Und das wird KI sicherlich bei Dorint auch niemals hervorrufen.
Solange ich Verantwortung habe, nein.
Wir haben... Das ist das Tolle, einen weiteren Menschen, den wir euch jetzt vorstellen wollen. Einen wunderbaren Menschen, eine ganz, ganz tolle Hotelfrau, eine Gastgeberin, wie sie im Buche steht. Elisa Kim ist uns zugeschaltet. Grüß Gott nach München.
Hallo Herr Kunz, hallo Herr Iserlohe.
In der Stadt des deutschen Fußballmeisters. Es war auch in diesem Jahr, glaube ich, nicht zu verhindern. So stark wie in diesem Jahr waren die Bayern ja noch nie. Warum habe ich oder selten? Warum habe ich das mal gleich an Anfang gesetzt? Weil ihr natürlich es nicht so weit habt zum Stadion, ne?
Ganz genau, nur eine U-Bahn-Station entfernt von der Allianz Arena. Was ein Glück und deshalb für uns umso schöner, wenn die Bayern so erfolgreich sind.
Und dann ist die Hütte voll. Ich habe das selbst auch schon mal erleben dürfen, aus eurem Haus heraus. Es ist, glaube ich, eine S-Bahn, ne?
Es ist tatsächlich die U-Bahn, aber Sie haben vollkommen recht, es ist bei uns die Station überirdisch.
So, guck mal, haben wir beide recht. Also es ist wunderbar, wenn man da aus dem Hotel rauskommt und dann stehen da schon die Fans und du fährst dann rein. Und es ist eigentlich, ja, vor allem gerade in München, wenn du da mit dem Auto wieder raus willst, das ist ein bisschen schwierig, ja. Aber zu euch hin und her, das ist perfekt. Vor allen Dingen, wenn man aus dem, so wie ich dann aus dem Norden kommt, dann ist man, braucht man gar nicht nach München rein, dann fährt man da bei euch ins Hotel. Er wird da wahnsinnig herzlich empfangen und sagt dann, wunderbar, Schal um, raus geht's zur Bahn und dann bist du am Stadion. Also besser kann man da überhaupt nicht hinkommen. Ja, da, ich weiß nicht, vielleicht noch Uli Hoeneß, der seinen Parkplatz direkt da vor so einer Geheimtür hat. Ne? Hat er das ja am Stadion. Also es ist herrlich. Also ihr wart insgesamt mit der Saison, glaube ich, sehr zufrieden. Das Stadion ist ja immer ausverkauft. Und bei euch läuft es auch ganz gut, oder?
Das ist erfreulicherweise sehr richtig, ja. Wir wollen nicht klagen oder wir dürfen nicht klagen. Wir sind sehr zufrieden.
Wenn man jetzt jemand, der noch nie bei euch im Haus war, erklären müsste, was macht das Haus in München bei euch aus? Was ist es?
Wenn man München-Feeling ohne Innenstadtstress haben möchte, dann ist man bei uns ganz genau richtig. Wir liegen ganz perfekt, also strategisch günstig zwischen der Münchner City, dem Flughafen. Die Messe ist nicht weit. Die Allianz Arena hat mir gerade schon gesagt. Also wir sind perfekt angebunden durch die U-Bahn. Wir haben die Autobahn in der Nähe. Das heißt, wenn Sie auch nur auf der Durchreise sind, gerade zu den Ferien Richtung Österreich, Richtung Italien und dann natürlich auch wieder zurück. Manchmal braucht man ja einfach kurz einen Stopp, um entweder auszuruhen, um eine Kleinigkeit zu essen oder eben sogar zu übernachten, wenn man gerade mit Familie unterwegs ist. Das ist ganz praktisch. Da sind wir toll gelegen. Ich würde sagen, bei uns trifft ein Business-Hotel auf Boutique-Vibes. Also ganz modern, ganz stylisch, aber trotzdem sehr entspannt. Ich glaube, das zeichnet uns am meisten aus.
Und ihr habt hier natürlich auch den bayerischen Charme mit einem sehr, sehr netten Restaurant.
Das ist richtig. Wir haben unser schönes Wirtshaus Josefs mit auch einer tollen Terrasse. Jetzt gerade, wenn der Frühling kommt und man draußen mittags oder abends noch sitzen kann und ein schönes bayerisches Gericht, aber natürlich mit einem modernen Twist genießen möchte oder gerade ganz aktuell ein schönes Spargelgericht, dann ist man bei uns an der richtigen Adresse.
Spargel ist ja schon fast wieder vorbei jetzt. Ne?
24. Juni.
Ja gut, aber wir sind jetzt ja schon...
Johannistag.
Ja, jetzt, wo wir heute sprechen, aber... Wir sind jetzt natürlich, wo wir es ausstrahlen, ein bisschen später, ihr Lieben, draußen. Aber jetzt ist natürlich noch Spargelzeit ein bisschen. Es ist eben mehr als ein Hotel, wenn man nur zum FC Bayern will. Man kann wirklich von dort aus natürlich auch die Stadt erobern. Man kann das ganze bayerische Umland von dort erobern. Was ist für dich, Dirk, das bayerische Gericht, was du am meisten genießt?
Also ich muss sagen, ich war zur Expo Real in unserem wunderschönen Hotel und habe vom Küchenchef, Herrn Beaver, ein Gericht von der Großmutter Kredenz bekommen.
Jetzt
das ist der Blumenkohl.
Der Beaversche Blumenkohl?
Ja, Wahnsinn.
Was war daran so besonders?
Ja, der kam in so einem Emailletopf und hatte einen Geschmack mit der überbackenen Kruste. Das war so unglaublich. Ich bin eigentlich so kein Fan von solchen Gemüsesorten. Aber den würde ich immer wieder essen wollen, wenn ich da bin. Frau Kiem, können Sie uns da helfen ein bisschen? Den
ja,
Gästen
ich persönlich
das bisschen
in aller Ehrlichkeit besser nicht. Oder besser für alle Beteiligten, wenn ich nicht direkt helfe. Aber Herr Bieber zaubert da natürlich immer ein ganz tolles Gericht, das, er sagt immer, Erinnerungen an seine Kindheit eben wiederbringt und zwar sofort. Da muss er immer an seine Großmutter denken, die den Blumenkohl im eigenen Garten geholt hat und dann, jetzt Zitat Herr Bieber, einfach nur gekocht hat. Ganz so einfach, denke ich, war es nicht. Aber im Prinzip wird der Blumenkohl im Ganzen gekocht. Und dann mit einem, salopp gesagt, Eiersalat und zerlassener Butter, wir gestehen es, überbacken. Und dann familienstylmäßig serviert, also in die Mitte des Tisches und eben in diesem hübschen Emailletopf. Und dann kann jeder zugreifen. Und genau dieser Family-Vibe, glaube ich, passt sehr gut auch zu unserer Dorin-Familie.
Ich muss da nochmal reingrätschen in den Topf hinein hier. Das heißt, der Blumenkohl wird mit einem Eiersalat überbacken? Habe ich das richtig verstanden?
Oh, jetzt kriege ich bestimmt Ärger von Herrn Bieber, dass ich das so beschrieben habe. Aber es sind gekochte Eier, die klein gehackt werden mit Gewürzen, mit Kräutern und dann über den Blumenkohl gestreut werden und dann mit zerlassener Butter verfeinert.
Und das gibt so eine Kruste, wo du so wirklich gerne so den Löffel nehmen möchtest und oben alles abschabst und nur diesen Teil essen. Aber der Rest schmeckt genauso gut.
Aber bei Dirk, du hast es ja gerade gesagt, galt ja bis jetzt eigentlich immer das Motto, ein Blumenkohl schmeckt immer dann am besten, wenn er unmittelbar vor dem Verzehr gegen einen Schweinsbraten ausgetauscht wird. Aber das ist so hier nicht der Fall.
Ist eben nicht der Fall. Es reicht sogar der Blumenkohl.
Es reicht der Blumenkohl.
Ja, ist unfassbar.
Du wirst immer grüner.
Und wo ist eigentlich der Herr Biber jetzt?
Der Herr Biber ist leider heute verhindert aus gesundheitlichen Gründen, aber er ist dann ganz bald wieder für uns am Start.
Aber er fährt doch irgendwo hin, habe ich gehört. Aber ich habe doch gehört, er fährt jetzt am Wochenende wohin, ne?
Das ist richtig. Morgen fährt er nach Biberach.
Ah, schon sind wir in Biberach. Guck mal, was für eine unfassbare Überleitung. Dirk, du solltest Podcasts machen. Also ein anderes Hotel, das auch in der Verantwortung von Elisa Kiem steht, das ist das Hotel, ein neues Hotel in Biberach. Was müssten wir denn darüber wissen?
Da wäre unser Motto wahrscheinlich kurz mal raus aus dem Alltag. Wenn Sie sich vorstellen, Sie checken ein und 5 Minuten später sind Sie im Bademantel auf dem Weg in die Therme. Das ist eine sehr erholsame Vorstellung. Sie müssen, wenn Sie bei uns im Jordanbad sind, eigentlich die Hotelanlage nicht mehr verlassen. Sie können vom Spaziergang durch den Park über eben Spa-Anwendungen, große Saunalandschaft bis hin zu einer Top-Kulinarik alles genießen. Sie können auf der Terrasse sitzen und ins Grüne gucken. Ganz tolle Location für Events, für Hochzeiten, für Tagungen, also auch für Business gut geeignet. Es ist gut erreichbar, auch von der Autobahn und somit ein perfekter Standort, wo man vielleicht Business und Erholung kombinieren kann.
Ihr habt da ja einen 9000 Quadratmeter großen, unfassbaren, ist es ein Spa, ist es ein... Es ist eine Thermen- und Spa-Welt, kann man eigentlich sagen.
Das ist richtig. Und das Tolle ist eben, dass diese Thermenwelt direkt durch einen Gang mit unseren Zimmern verbunden ist, also mit den verschiedenen Gebäuden, in denen die Zimmer sind. Deshalb eben im Bademantel einmal durch einen kleinen Gang direkt in die Thermenwelt. So, dass es auch völlig wetterunabhängig ist und praktisch ist. Egal, ob Sie vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind, ob Sie mit Kindern unterwegs sind, ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch.
Und das ist so eine richtige Wohlfühlgeschichte da in Biberach. Du hast die Sohlebecken, du hast den Aromapool, du hast Thermalbecken, du hast Erlebnisduschen, du hast Rutschen, was ich immer schön finde, auch für die Kinder. Aber du kannst auch einfach sagen, komm, heute mal Massage, Beauty-Angebot von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen. Dirk, wann hast du das zum letzten Mal gemacht?
Ui.
Zu lange her?
Ich glaube ja, zu lange her.
Ich hätte einen Tipp für dich. Biberach an der Riss. Willkommen im Jordanbad.
Ich war bei der Eröffnung dabei.
Da hast du dir aber garantiert keine Massage gegönnt.
Nee, das stimmt.
Ihr habt ja auch so nette Häuschen da, ne?
Das sind die Saunahäuschen.
Ja. Die sind, finde ich, sehr stylisch. Das Haus selbst hat ja einen klassischen Look. Aber da habt ihr wirklich nochmal Geld in die Hand genommen, eine tolle auch architektonische Geschichte. Also man denkt, Biberach, muss ich da hin? Das ist ja irgendwo, wo ist das überhaupt? Wo ist überhaupt Biberach? Wie würden Sie das beschreiben, Elisa?
In der Nähe von Ulm.
In Ulm
so,
und
so würde ich es mal einfach beschreiben.
Ja, also es ist ein Hotel mit Terrasse, mit Hotelbar, 122 Zimmer, lohnt sich. Viele davon übrigens in zertifizierter Bio-Qualität, auch das muss man einfach nochmal sagen. Du kannst einfach auf die Terrasse dich setzen, kannst da mal ins Grüne schauen. Es ist extrem zum Entschleunigen dort und ihr werdet in diesem Jahr, glaube ich, noch mal ein bisschen auch das noch schöner machen. Ist das richtig?
Die Zimmer sind bereits renoviert und auch der Restaurantbereich ist brandneu gestaltet. Deshalb, es gibt keine Zeit zu verlieren. Sie können jederzeit direkt kommen. Es ist schon sehr schön geworden, das muss man wirklich sagen. Tolle Location, eben diese neuen, modernen Zimmer, trotzdem aber die Tradition des Hauses bewahrt, eine ganz herausragende Kombination.
Und wie schafft man diese Brücke zwischen Biberach und Bayern, zwischen München und der Riss?
Das machen die Menschen in beiden Orten ganz einfach. Die Distanz ist nicht groß von den Kilometern her und die Herzlichkeit ist in Biberach ebenso spürbar wie in München. So, deshalb wurden wir sehr gut willkommen geheißen in der Gegend dort und fühlen uns auch schon ganz heimisch, so wie das ja auch die Stiftung Neighbors by Dorint fördert.
Und wir haben auch einen tollen Verpächter an der Stelle, St. Elisabeth Stiftung. Die betreiben viele Häuser, also nicht nur Hotels, was wir für sie betreiben, sondern Die sind sehr im sozialen Bereich unterwegs, ob das jetzt Jugendheime sind oder auch Seniorenheime sind. Mhm. Und wir haben denen den Hotelbetrieb dort an der Stelle übernommen. Und wenn man morgens aufwacht, kann man schon von einer ganz tollen Kirchenglocke geweckt werden. Also im Hintergrund ist auch noch eine wunderschöne Kirche, die man für Hochzeiten auch verwenden kann. Also wer mal Lust hat zu heiraten an der Riss in einem wunderschönen Ort, dann kann er das bei uns dann tätigen. Aber es ist auch wirtschaftlich betrachtet, ist Biberach ganz toll. Da gibt es die Liebherr-Zentrale. Böhringer Ingelheim ist dort. Das ist eine Stadt, wo die Arbeitslosenquote unter 2% liegt. Also einer der wirtschaftlich stärksten Kleinstädte in Deutschland.
Das sind diese Städte, wo die Hidden Champions in Deutschland sind, die wir in Deutschland brauchen weiterhin, die uns Mut machen. Elisa, ich fand es toll, dass Sie, obwohl Sie da zwei Häuser führen, sich kurz Zeit genommen haben für Alles Easy, unseren Genießer-Podcast. Ich habe den Blumenkohl die ganze Zeit noch vor Augen. Mm. Oh Gott, also da komme ich mal. Den habe ich da noch nicht angeboten bekommen, Lisa. Darüber müssen wir nochmal sprechen. Aber ich habe dort wunderbare Weißwürste gegessen. Ich habe dort auch die klassischen bayerischen Genussdinger wie den Obatzen. Den habt ihr sehr gut, den Obatzen mit einer frischen
Rezen. Ja, der ist auch gut.
Und du fragst dich ja immer, warum gibt es nur in Frankreich dieses einzigartige Baguette? Und warum schmeckt die Brezel einfach in Bayern besser als in ganz Deutschland?
Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Ja. Zum nächsten Exporial machen wir einen Podcast aus dem Hotel in Garching.
Sehr gerne.
Zwischen mit dem Blumenkohl
und Brezel und hoffentlich wieder mit der Elisa. Vielen, vielen Dank. Servus nach München und Biberach.
Ciao.
Und bis ganz bald. Da sehen wir uns, ja? Servus, Dankeschön.
Danke.
Ihre Zeit.
Tschüss.
Tschüss, tschüss, tschüss. Auch wieder so eine wunderbare Kollegin, die du da für uns hier ans Mikrofon geholt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Lieber Dirk, gehen wir mal ganz kurz weiter, wenn wir gerade schon so ein bisschen thermisch unterwegs waren. Bad Vilbel möchte ich mal ganz kurz hinspringen. Stadt der Quellen, da hast du vor allen Dingen eine unglaubliche Veranstaltungshalle.
Ja, wir nicht. Wir sind
in der Stadt,
wir werden Teil davon, weil unser Nachbar ist die Philco. Und die Philco ist einer der modernsten Veranstaltungshallen, die man sich vorstellen kann. Dort kann man den gesamten Boden terrassieren. Das heißt, die sind in Drittel aufgebaut und du kannst dann das mittlere Drittel anheben und das letzte Drittel noch höher, sodass man eine terrassierte Bestuhlung aufbauen kann und trotzdem anschließend wieder alles absenkt und dann einen riesigen Tanzsaal hat. Mit einer großen Bühne, mit einer Akustikausarbeitung, die da kann man wirklich Kammerkonzerte spielen lassen oder auch große Orchester ein Brahmsches Klavierkonzert vielleicht vorführen. Ich sage immer Brahms, weil mir das zweite Klavierkonzert vor kurzem wieder über den Musikteller gelaufen ist. Ich gehöre ja noch zu denen, die Vinyl haben.
Und du hast alles, unter anderem Vinyl. Ne?
Und da Spaß dran habe, wie meine Tochter, die hat auch Spaß an der Vinylplatte. Und da haben wir vor kurzem zusammen halt das zweite Klavierkonzert von Brahms gehört.
Das klingt so ein bisschen nach Las Vegas vor den Toren von Frankfurt.
Ja.
Wenn du da so einen Veranstaltungsraum hast. Bad Vilbel liegt etwa wie weit von Frankfurt entfernt?
Das sind auch über die Autobahn 20 Minuten, relativ rasch 25 Minuten. Ist man wie Oberursel, das ist so auf der einen Seite ein bisschen mehr nordwestlich und Bad Vilbel nordöstlich, sodass man das sehr schnell erreichen kann. Auch ein sehr schickes Hotel, ganz neu, mit schönen Konferenzflächen, die wir noch extra erweitern, weil wir erkannt haben, dass der Bedarf in Bad Vilbel im Bereich Meeting und Konferenzen stärker ist, als wir den eingeschätzt haben, gehen wir noch dazu über und haben Reserveflächen umgestaltet zu Meetingbereichen. Also kann man ruhig anklopfen. Worauf wir natürlich sehr warten, ist die Therme, die auch hier gebaut werden soll.
Stadt der Quellen nennt sich Bad Vilbel, ja.
Richtig. Und direkt nebenan, neben unserem Hotel, also es ist nicht nur die Philco, sondern entsteht auch die Therme. Nur, wie das immer so ist mit den öffentlichen Entwicklungen, es dauert länger, als man glaubt. Und wir hoffen jetzt auf 29, dass dann die Therme auch eröffnet. Und das wird natürlich für das Hotel nochmal einen weiteren USP bedeuten, dass wir in Bad Vilbel, aber bis dahin trotzdem toll tagen und tolle Veranstaltungen in der Philco veranstalten kann. Aber auch die Gegend, sie ist halt tatsächlich die Stadt der Quellen. Kaum eine Stadt hat so viele Quellen wie Bad Vilbel und es ist ein Besuch wert.
Ihr seid da natürlich auch in einem wirklich idyllischen Kurpark. Ihr seid schon da am Ufer eines Flusses. Das kann ich nur jedem sagen, der Stadtlandfluss spielt. Mit dem Fluss beim Buchstaben N seid ihr ganz weit vorne.
Ja.
Wenn ihr sagt, also Fluss mit N bei Fluss, Stadtland, Fluss, schreibt jeder Nil.
Ja.
Oder vielleicht noch Neckar. Aber wer schreibt denn bitte Nidda?
Ja, das ist richtig.
Nidda. N-I-Doppel-D-A. Da kriegst du gleich mal 20 Punkte.
Wenn und da bist. Wir an der Nidda liegen, habe ich natürlich im Stadtland-Fluss-Spiel, wenn wir das machen würden, einen Vorteil. Weil ich würde niemals die Punkte dann teilen.
Nein. Du hast überhaupt Vorteil, weil das gehört ja zur Philosophie von Dorint, dass ihr eben nicht nur in den großen Metropolen seid, sondern ganz bewusst, ich glaube, das ist ja auch das, was Dorint so erfolgreich gemacht hat, dass ihr auch in kleinere Städte geht, die eben auch ein tolles, ein hochwertiges Hotelangebot brauchen. Das ist die DNA von Dorint.
Richtig. Wir wollen die Nähe, das drückt sich ja auch in der Stiftung aus, Neighbors by Dorint, in unserer Philosophie des Herzschlages für unsere Mitarbeiter, in der Philosophie Mensch zu Mensch leisten zu wollen. Natürlich auch gehen wir an Stellen in Ortschaften, die andere als C- oder sogar D-Destinationen benennen im Immobilienmarkt. Ich nehme mal ein Beispiel wie die Kreisstadt Düren. Ja, die Kreisstadt Düren, dort sind wir mitten im Zentrum an der Stadthalle mit unserem Hotel und sind damit zentraler Anbieter. Grüße an Herrn Rosenau, der das fantastisch dort macht, unser Direktor. Und wir wollen das gleich in Jülich wiederholen. Mal schauen, ob wir da uns noch einigen können.
Für die, die nicht wissen, wo Jülich liegt.
Naja, das ist einer der Technologiestandorte schlechthin. Dort wird ökologische und auch ökonomische Zukunftspolitik entwickelt.
Niederrhein.
Ja, von mir aus der Niederrhein. Ja. Man sagt ja auch mal die Dorint.
Ich mag den Niederrhein.
Ich habe mal von einem Journalisten gelesen in den späten 90ern, die Dorint ist so eine kleine Hotelkette am schmuddeligen Niederrhein.
Das
wurde so geschrieben, ja.
Er war aber nie selbst am Niederrhein.
Fand ich nicht so nett, ja, nein. Weil der Niederrhein ist besonders schön.
Ja.
Und deswegen, Jülich hat auch seinen Charme. Und Düren, wir wollten darauf zurück, dass wir sagen, wir sind gerne auch an C-Standorten. Warum machen das die anderen nicht? Weil die großen Ketten, die ja überwiegend dann auf dem internationalen Geschäft kommen, man aber in solchen Städten natürlich mehr 80-85% deutsches Publikum hat, natürlich nicht die Destinations- und die Distributionskraft haben wie dann eine deutsche Hotelkette. Also ist es prädestiniert, wenn eine mittlere Stadt oder eine kleinere Stadt trotzdem ein Hotel benötigt, warum nicht ein Dorint-Hotel? Und wir haben da keine Berührungsängste.
Es gibt natürlich im Portfolio auch die klassischen Destinationen. Wir machen mal einen kleinen Sprung vom schönen Niederrhein über den Raum rund um Frankfurt, bald Vilbel, verlassen wir. Und ich weiß nicht, von der Nidda kommt man, glaube ich, nicht direkt dorthin. Aber ich möchte einfach mal landen in einem Ort, der immer sofort im Kopf ein Fenster aufmacht. Wir gehen nach Bayern, wir gehen nach Garmisch-Partenkirchen. Da bist du auch sehr fleißig unterwegs. Da wird auch gebaut, da wird umgebaut. Und das erste Haus im Dorint-Sporthotel Garmisch-Partenkirchen ist fertig.
Ja, noch nicht ganz.
Fast fertig?
Wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Die Entwicklung ist lang.
In Garmisch.
Denn wir hatten dort, und das muss man hier an dieser Stelle auch mal erklären, eine Verantwortung der Eigentümer. Die Eigentümer waren organisiert im Wohnungseigentum. Und wenn man im Wohnungseigentum versucht zu renovieren, dann muss ich eine Einstimmigkeit, und das ist leider so eine alte Satzung gewesen, erreichen. Was hat man erreicht? Die Gesellschaft hat untereinander 35 Jahre miteinander gestritten über Nebenkostenabrechnungen, das wurde nicht renoviert. Und das haben wir natürlich zu spüren bekommen in den Gästeabwicklungen. Dorint war kein Pächter, sondern wir waren Manager dieser Eigentümergemeinschaft. Und es war ein unglaublicher Ritt über 3 Jahre, aber wir haben es tatsächlich geschafft, die Eigentümer zu überzeugen, aus dem Teileigentum in ein Kommanditeigentumsanteil zu überleiten. Das heißt,
jetzt klingt's kompliziert.
Wir haben die Rechtsform geändert und ich mache es ganz einfach. Mit Mehrheitsentscheidung können wir auf einmal renovieren. Mhm. Und das war der Durchbruch für Garmisch-Partenkirchen. Und mit dieser Entscheidung können wir jetzt mit neuen Bankfinanzierungen ein freies Grundstück renovieren. Und die Gäste sind diejenigen, die den Nutzen davon haben. Wir haben das erste Haus fertig renoviert. Es ist so eine Anreihung an Häusern. Das wirkt wie so ein kleines Dorf, so ein Minidorf. Und das Haupthaus haben wir renoviert und jetzt wird das reihum jedes Haus einzeln renoviert, ohne den Standort schließen zu müssen.
Und das ist ja auch wichtig, weil dieser Standort ist das ganze Jahr über toll. Im Winter Skifahren, Langlaufen, Snowboarden, Hornschlitten fahren, im Schatten der Schanze, Rodeln. Und jetzt im Sommer ist das natürlich atemberaubend da unten. Wandern, Tennis, Zugspitzblick. golfen, einfach mal durch die Stadt bummeln, diese ganzen bayerischen Charme auch aufsaugen.
Wir haben einen wunderschönen Biergarten inmitten der Häuser, mit einem Spielplatz, mit Kinderland. Also ist schon fantastisch.
Gibt es denn noch diese schöne Kaminbar?
Die gibt's noch, ja, ja. Die ist im Kellergeschoss.
Okay.
Auch das ist ja revitalisiert.
Es sind nur 800 Meter Bietersprungschanze. Das ist schon eine wirklich ganz, ganz besondere Location da. Ich will noch mal ganz kurz diese Reise, das macht einfach so Freude mit dir, fortsetzen. Und zwar so ein bisschen kreuz und quer durch die Republik. Ich will jetzt aus dem schönen Bayern mit dir mal an die Küste gehen, nämlich an die Küste von Rügen. Da hast du ein wunderbares Strandhotel. Wie sieht's denn da aus? Denn wir wollen ja so ein bisschen das Sommergefühl heute einfangen. Und das kann man machen in Garmisch-Partenkirchen, in den Bergen, aber aus den Bergen an die See. Rügen, Deutschlands größte Insel, mit fantastischer Geschichte, mit fantastischer Landschaft und eben auch mit einem Haus, das du, glaube ich, besonders magst.
Ja, wir haben zwei Häuser auf Rügen. Und das ist einmal die Therme, immer wieder das Thema, das Wellness und der Behaglichkeit. Das ist, wenn man den Strand von Rügen kennt, am Ende der Bebauungszone besiedelt sich dort das in Binz befindliche Strandhotel, die Therme. Und dann haben wir noch ein kleines Strandhotel direkt in erster Reihe. Das heißt, wenn man im Hotelzimmer liegt, kann man tatsächlich morgens auf Meer schauen. Wir haben ein wunderschönes Restaurant in diesem Hotel und grüße da auch die Frau Mittelstädt, die hier die Direktorin ist und das fantastisch im Griff hat. Also beide Hotels zusammen stellen eine Alternative von Familie bis verliebtem Pärchen, die auf diese Insel reisen können und ein wunderschönes Wochenende oder auch eine Urlaubswoche verleben können.
Und da reden wir wirklich von Urlaub am Meer, denn das ist 200 Meter, da ist Meer.
Ja, da ist Meer, das ist halt so. Das ist direkt die Küste, ja. Ostseeküste.
Ja. Ja.
Und an der Ostseeküste entlang, ja, haben wir natürlich auch noch andere Häuser, wie zum Beispiel in Wustrow, ein wunderschönes Haus und auch auf Usedom. Dort gibt es auch einen, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber wenn es um Urlaub geht in Deutschland, und ich glaube, das hat wieder seine Renaissance gefunden in all diesen Zeiten. Man muss nicht unbedingt in die Ferne, man kann auch im schönen Deutschland bleiben und dort Urlaub verbringen. Da gehört auch Usedom mit einem Golfplatz direkt, Fahrradidylle, also da lässt sich schon einiges.
Und wenn ich jetzt im Sommer sage, Mensch, das ist etwas, dann will ich nochmal hin, das will ich entdecken, geht es auch kurzfristig?
Das geht kurzfristig, klar. Ich wollte ja vor kurzem, habe ich unserer Marketingabteilung so einen Werbeslogan vorgeschlagen. Dafür bin ich allerdings ein bisschen, wie nennt man das so schön?
Abgewatscht worden.
Abgewatscht worden, genau. Wir kommen ja aus dem Bayerischen. Da hat man schnell mal den Buzzer gedrückt und hat gesagt, nee, Herr Iserloh, das geht zu weit. Ich wollte nämlich sagen, Urlaub im Nahen Osten, Wustrow, Rügen und Binz, wo doch die Sicherheit so nah ist. Und das fand man nicht so toll.
Ja, na, obwohl dann viele anders besetzt. Ich glaube, ja, du brauchst gute Leute in der Marketing.
Okay, alles klar.
Die das ausgeredet haben.
Ich fand das trotzdem schön, diese Situation sich vorzustellen, zu sagen, ja, meine Güte, ich kann auch in Deutschland Urlaub machen und mich dort sicher und behaglich fühlen. Und das kann man natürlich auch auf Sylt. Das heißt, an der Nordsee haben wir ja auch zwei schöne Häuser. Einmal in Westerland und einmal natürlich in Rantum, unser Refugium. Mit dem Herrn Berner, mit der Zwei-Sterne-Küche.
Ich glaube aber, dass das für viele nach wie vor eine echte Entdeckungsreise ist, nach Rügen zu gehen. Vor allen Dingen viele, die aus dem Westen kommen, die sagen, ui, das ist aber ganz schön weit weg, wenn man da hinfahren muss. Ich zu Hause habe ja immer die große Freude, meine Frau fährt ja gerne mit dem Auto in den Urlaub und sagt dann auch den Kindern, ihr müsst eine Erfahrung machen.
Ja, ja gut, da bist du von.
Und schaut aus dem Fenster, ist das schönste Programm. Wir haben auch keine Inset-Videos im Auto, sondern die gucken dann gerne aus dem Fenster oder wir machen lustige Spiele im Auto. Es ist ja immer herrlich, von Kennzeichenraten bis, ihr kennt alle diese Spiele, die man
spielst
da macht.
Spielst du das
ja
auch?
Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ich weiß nicht, was ihr so spielt, die ihr uns gerade jetzt hier so zuhört, aber im Auto etwas zu spielen mit der Familie, herrlich.
Und das ist kreativ.
Ich find's wunderbar. Auch ich sehe was du nicht siehst. Kennst du das noch?
Natürlich kenne ich das. Da war ich 4 Jahre alt und habe das mit meinem Großvater gespielt. Er hat mir etwas vorgestellt, was in meinem Zimmer war. Und ich habe ihn etwas raten lassen, was in seinem Herrenzimmer war. Oh, ja, ich sehe was du nicht siehst. Da war der Easy 4 Jahre alt.
Und ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist nämlich die Zeit, die uns ein bisschen wegläuft. Mein Lieber, denn wir wollen noch mal ganz kurz sprechen über ein ganz besonderes Programm, das dir am Herzen liegt. Das Herzschlagprogramm. Was ist das denn?
Ja, wir hatten vor Jahren den sogenannten blauen Faden erfunden. Und der blaue Faden soll zum Ausdruck bringen, wenn man on board kommt, dass man gleich an einem philosophischen Faden geleitet wird. Warum mache ich das Ganze? Für wen mache ich meinen Job? Wie sollte ich ihn machen? Und mit welcher Resilienz kann ich viele Jahre bei meinem Arbeitgeber Dorint verbleiben? Und diese Philosophie wird jedem mitgegeben. Und das war der sogenannte blaue Faden. Und den gibt es beim sogenannten Onboarding in Form eines Schriftstückes. Und das wird auch gleichzeitig noch verbal in einem Einführungskurs in den jeweiligen Hotels auch immer wiederholt. Weil auch bei einer Fluktuation von 25%, die ich als niedrig erachte, trotzdem, wenn du es dir so vorstellst, im Schnitt, es stimmt so nicht, aber im Schnitt alle 4 Jahre die Mannschaft einmal ausgetauscht ist. Und wenn du solche Programme...
Kann man das so rechnen?
Nein, ich sage es nur mal plakativ.
Ja.
Natürlich kann
ich nicht
so rechnen.
Ich würde so rechnen, dass ich sage, ich verliere jedes Jahr von 4 Mitarbeitern einen.
So kann man es auch rechnen. So kann man es besser
rechnen. Aber ganz viele bleiben ja viel länger.
Ganz viele bleiben viel länger. Wir haben zum Beispiel bei den Direktoren, ich glaube, ich habe es dir schon mal erklärt, 25 Jahre im Durchschnitt.
Ja.
Und
wie lange bist du eigentlich schon dabei?
Ich?
Ja.
Seit 1995.
Guck mal, mit 12,
und als
mit 12
Banker,
angefangen.
Und damals. Als Banker vorher, na.
Der lag so auf dem Elfmeter, den
danke, ich bin der letzte Babyboomer. Ja, also von daher kann das nicht sein.
Sind wir schon 2.
Ja.
Sind wir schon. Aber
nein,
gut, du wolltest zurück zum Herzschlag.
Ich wollte zum Herzschlagprogramm kommen und dann hatte sich in den 5-Sterne-Häusern der sogenannte goldene Faden entwickelt. Und so ein Jahr später hat mir das nicht gefallen, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir in einem Unternehmen 2 Kulturen entwickeln. Natürlich ist die Attitüde, die ein Gast vielleicht in einem 5-Sterne-Hotel hat oder die Zeit, die er auch dort mitbringt, eine etwas andere. Aber es sind wieder Menschen. Und von daher war für mich klar, wir müssen die Aufgabenstellung in der Personalabteilung formulieren. Verbindet bitte den blauen und den goldenen Faden. Und da kann man eben nicht daraus einen gezwirbelten, zweifarbigen Faden stricken, sondern daraus wurde dann der Herzschlag. Und das hat sich aus der Stiftungsidee entwickelt, weil unser Maskottchen für die Stiftung ist ja auch das Herz für den Nachbarn. Und so haben wir gedacht, können wir auch das Herz für den Mitarbeiter, für unsere Hotelhelden kreieren. Und so wurde aus dem goldenen und dem blauen Faden der Herzschlag. Und in diesem Herzschlag, und das drückt sich auch am Revers aus, das heißt, das Namensschild hat auch so ein Herzchen und man bekommt diesen Herzschlag verbal und natürlich auch schriftlich ausgehändigt und der wird besprochen, diskutiert und aufgenommen und immer wieder tradiert und trainiert. Und damit ist die Philosophie bei Dorint klar, mit unserem Herzschlag von Mensch zu Mensch die Dienstleistung erbringen. Das kommt sehr, sehr gut an. Die Mitarbeiter fühlen sich damit auch aufgenommen und vor allen Dingen auch ernst genommen. Und das ist ja immer so, wie bei mir auch in der Aachener Straße. Die Tür ist immer offen und jeder kann rein. Ist völlig egal.
Die Aachener Straße, für alle, die das nicht wissen, das ist die Zentrale von Dorint, das Headquarter, wo der Mann mit dem ganz großen Herzen sitzt, Dirk Iserlohe. Dirk, es ist jetzt wieder so weit, dass du dich für eine kurze Zeit nach Mallorca zurückziehst, wo du dann tatsächlich auch nur den halben Tag arbeitest. Vormittags wird gearbeitet, nachmittags wird Bötchentour gemacht. Wir werden dich auch in diesem Jahr dort mit dem Mikrofon heimsuchen und deine Sommergefühle auf Mallorca einfangen, wenn wir dürfen.
Ja, selbstverständlich. Ja. Ich lade dich ein, wir haben die Technik und das kriegen wir dann schon.
Habt ihr gemerkt, ich lade dich ein, aber bleib bitte zu Hause.
Ja.
Wir machen es per Technik, nicht komm mal vorbei. Ich sitze hier auf der Terrasse, hab ein Gläschen Wein. Nein, nein, wir machen das mit der Technik.
Ja,
okay, na gut, dass du mir dieses Sommergefühl auch nochmal mitgegeben hast. Sommernächte duften ja immer so ein bisschen nach Glück und damit werde ich mich dann irgendwie begnügen müssen. Also ihr Lieben.
Wir werden mal überrascht sein, was passiert.
Lebenskünstler ist, wer seinen Sommer so erlebt, dass er ihn noch im Winter im Herzen trägt und dass er ihn noch im Winter wärmt. Und das wollen wir hoffen, dass ihr alle einen wunderbaren Sommer habt. Wir haben von der KI über die Bayerische Brezel bis zur Nidda und zum Herzschlag einiges gerade wieder gelernt von Dirk Iserlohe. Ich wünsche dir eine gute Reise mit der Familie auf die Insel. Die letzte Frage an den Hotelexperten, jetzt so ein bisschen gehandelt wird. Mallorca wird das neue Dubai. Ist das so, dass jetzt alle Content-Kreatoren, Influencer etc. dahin kommen?
Also ich glaube, Mallorca hat schon mehrere Renaissancen gehabt und Mallorca bleibt auch immer in. Und ob es dadurch mehr wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es ist ein wunderschönes Fleckchen. Ich kann mich da zurückziehen, strategische Entwicklungen gestalten und so wird es auch bleiben. Es wird ewig ein gutes Ziel im Westen von Europa sein und ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Und noch ein Gruß nach draußen an alle Hotelhelden. Bleibt zuversichtlich, bleibt uns allen gewogen. Die Zukunft haben wir selbst ein Stück in der Hand und wir werden sie gemeinsam gestalten.
Wir werden darüber sprechen, was sich auf Mallorca tut, was sich in der Zukunft tut, ob auch diese Direktflüge, die es jetzt gibt aus den USA nach Mallorca seit einiger Zeit, die Insel verändern. Da gibt's viel zu besprechen beim nächsten Genießer-Podcast. Alles easy. Danke für eure Zeit. Heute macht was aus diesem Sommer. Und dir, lieber Dirk, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Alles easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung. Mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles easy.